Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, herzlich willkommen hier am blauen Sofa. Und da geht es jetzt weiter mit einem sehr eindrucksvollen Roman mit Schutzzone. Stand dieses Jahr auch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Ein Roman, der uns mitnimmt in die Welt der Vereinten Nationen, auf die große politische Bühne. Es geht um eine UNO-Mitarbeiterin, um Mira Weidner, die pendelt zwischen den Bürotürmen von Genf und New York und den Flüchtlingslagern von Burundi oder Ruanda. Und es geht für mich auch um die Frage, wie man es schafft, nicht zynisch zu werden bei dieser Arbeit, beim Versuch, Unrecht aufzuarbeiten oder Frieden zu sichern in einer ziemlich unfriedlichen Welt. Und ich freue mich sehr auf die Autorin, auf Nora Busson.
Hallo.
Herzlich willkommen. Die UNO, das ist ja eine Organisation mit sehr hohen Idealen, eine politische Utopie, gleichzeitig extrem bürokratisch, oft zerstritten. Was hat Sie gereizt, was hat Sie angetrieben, daraus einen Roman zu machen, in diesem Milieu das spielen zu lassen?
Na ja, zum einen tatsächlich mein Interesse an Politik, mein Interesse auch an multilateraler Politik, das ist immer mitgelaufen. Aber gerade was Sie sagen, diese hohen Ideale, die natürlich in einer Welt, die aus Kriegen und Konflikten besteht, leider nach wie vor, und das zu einem sehr hohen Grad, wie besteht diese Institution? Was sind ihre Aufgaben noch? Was passiert, wenn so eine Institution scheitert? Denn diese Institution ist immer wieder gescheitert. Die UN-Blauheim-Einsätze waren teilweise vergeblich oder sie waren auch tatsächlich, haben schlimme Massaker und Genozide nicht verhindert. Das heißt, auf so einer Ebene zu scheitern, ist natürlich der Blick in den totalen Abgrund. Und ist damit auch unsere Utopie gescheitert? Ist damit unsere Hoffnung gescheitert? Oder ist es etwas, was wir erinnern müssen und was wir auch in all ihrer Problematik ansehen müssen, was aber eigentlich nur die Aufforderung sein kann, dennoch weiterzugehen, also das trotzdem.
Ihre Hauptfigur Mira Weidner arbeitet für das Büro der Vereinten Nationen in Genf, war vorher schon auf der ganzen Welt für die UNO unterwegs, ist eine Frau, schreiben Sie, die andere gut zum Sprechen bringen kann. Man hat aber als Leser auch den Eindruck, die sehr einsam ist. Wieso war das für Sie die richtige Hauptfigur als typische UNO-Repräsentantin?
Naja, sie ist auf der einen Seite typisch, auf der anderen Seite auch ganz untypisch. Sie ist eine Quereinsteigerin. Sie kommt zu den Vereinten Nationen über einige Umwege, hat ein Semester internationale Beziehungen studiert und wie die meisten wissen, schaffen es die wenigsten innerhalb von einem Semester ein Studium komplett abzuschließen. Das heißt, sie hat eigentlich geschmissen. Und das, was Mira ausmacht, ist, dass sie Menschen überrascht, dass sie genau da auftaucht, wo man sie nicht erwartet und dadurch eben auch diese Fähigkeit, Menschen aus der Reserve zu locken, Menschen jenseits vom Protokoll zu führen, eigentlich auslebt oder ja, durch diese Besonderheit, durch diese Unerwartetheit ihrer Person, die Menschen ein bisschen zur Seite führt.
Sie überrascht ja uns auch als Leser, weil sie auch moralisch selber gebrochen ist. Also ihr wichtiger oder ihr schwierigster Auftrag führt sie nach Burundi, wo sie für die Wahrheitsfindungskommission mithelfen soll, den Völkermord aufzuarbeiten. Und da gerät sie in eine sehr große Nähe zu dem General Aimé, von dem man annehmen kann, dass er auch verstrickt ist selber in die Verbrechen vor Ort. Wie sehr hat sie das umgetrieben beim Schreiben? Also diese Frage, wie weit muss man gehen, wenn man in solchen Konflikten wirklich weiterkommen möchte?
Naja, es geht ja auch um die Frage, wie sehr ist sie eigentlich involviert? Welchen Abstand hat sie zu dem ganzen Geschehen? Wie groß ist ihre Distanz zur Schuld und zur Verantwortung? Beziehungsweise kann man eigentlich schuldlos Verantwortung übernehmen oder begibt man sich dadurch immer in einen bestimmten Konflikt, also die Fragen nach neokolonialem Handeln, nach der Frage von Einmischung, die spielen sich ja auf allen möglichen Ebenen ab. Der Aimé, der General, mit dem sie sich dort trifft, hat eine ganz große, ich würde sagen, Macht über sie, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, er konfrontiert sie mit sich selbst. Sie geht dorthin, weil sie den Grund oder auch die Wahrheit sozusagen über Verbrechen, die dort geschehen sind, ans Licht bringen will. Sie geht aber raus mit der Einsicht, dass sie selbst sehr viele von den Abgründen in sich trägt. Und das ist, glaube ich, etwas, was extrem wichtig ist oder worum es mir auch ging, diese Fähigkeit, Gut und Böse zwar zu sehen, aber vor allem auch die Zone dazwischen und die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir uns das Böse immer als das Gegenüber imaginieren? Schützen wir uns damit nicht selbst vor der Angst, unsere eigenen Abgründe ins Gesicht zu sehen oder in unsere eigenen Abgründe hineinzusehen?
Diese Idee, dass man unparteiisch ist.
Ganz
also
genau.
Sie wird ja eben nicht als unparteiische UNO-Mitarbeiterin wahrgenommen, sondern eben immer als Europäerin, als Nachfolge der Kolonialmächte, ist auch ein ganz spannender Diskurs in dem Roman. Sie haben ja selber auch an vielen Schauplätzen des Romans recherchiert. Sie waren in Burundi, Sie waren in Ruanda. Wie hat Sie das beim Schreiben umgetrieben, wie man da unterscheidet zwischen Tätern, zwischen Opfern? Vielleicht sind beide auch beides und man selber fliegt dann vielleicht nur für eine Woche oder für einen Monat ein und hat eigentlich gar keinen Überblick.
Naja, zumal man selbst ja auch nicht unbeteiligt ist tatsächlich in so einem Fall. Ich war in Ruanda zum 25. Jahrestag des Genozids und war Teilnehmerin bei einer Veranstaltung und es ging um die koloniale Vergangenheit. Und natürlich ist es sehr unangenehm, da als Deutsche zu sitzen, denn man ist in dem Moment mit der eigenen Geschichte konfrontiert. Und dass natürlich Leute wie wir vor ein paar Generationen da einfach hingegangen sind und sich das Land, ohne dass man großartig eingeladen wurde, aufgeteilt hat als sozusagen Territorium, aus dem man so ein bisschen den Sonnenschein nach Deutschland importiert, also der Platz an der Sonne. Also auch diese Ebene ist ja eine ganz, ganz wichtige. Mit welcher Haltung kommt man dahin? Mit welcher auch vielleicht historischen Verantwortung kommt man dahin? Mit welchem Ballast, der sehr gerne, würde ich sagen, auch verdrängt oder vergessen wird?
Und wie ist es Ihnen da persönlich ergangen, emotional? Also vielleicht nochmal in Erinnerung gerufen, 800.000 Menschen sind damals innerhalb kürzester Zeit ermordet worden. Wenn Sie jetzt mit den Betroffenen sprechen, sind das ja auch viele, Entschuldigung, jetzt habe ich im Ruanda und Burundi verwechselt.
Aber ich habe auch gerade von Ruanda gesprochen.
Also Sie haben mit vielen Betroffenen gesprochen, nehme ich an, also Menschen, die da dem entkommen sind. Wie ist Ihnen das nachgegangen, also diese Recherche für dieses Buch auch?
Also es war jetzt nicht gerade meine hoffnungsfrohste und fröhlichste Zeit, muss ich sagen. Es gibt in Ruanda natürlich auch ein relativ großes Schweigen. Es gibt diese ganzen Möglichkeiten, wie sowas wie eine Wahrheits- und Versöhnungskommission, um Geschichten überhaupt erstmal zum Hören zu bringen oder die Gacaca-Gerichte in Ruanda. Das Problem ist nur, dass Ruanda oppositionelle Meinung nicht allzu laut hören lässt. Das heißt, dieser Schweigeteppich liegt über diesem Land. Und das ist etwas, was sehr, sehr schwer aushaltbar ist und was, ich glaube, auch schwer vermittelbar ist. Ich bin, das war im April, ich bin dann zurückgekommen nach Paris, wo ich kurzzeitig gewohnt habe, in einer WG. Und mein Mitbewohner, ein Macron-Kritiker, sagte erbost, ja, und Frankreich ist ja jetzt eine totale Diktatur geworden, mit Blick auf den Ausnahmezustand, der wirklich auch zu lange dort besteht. Und ich dachte einfach nur, hier geraten einfach wirklich die Dimensionen durcheinander. Und das, was wir in Europa als Alltäglichkeit erleben und was wir gar nicht mehr, glaube ich, häufig wertschätzen, ist eine Meinungsfreiheit, sind Rechtsstaatlichkeit, sind demokratische Strukturen. Man kann immer kritisieren, dass es nicht gut genug läuft und dass es da auch im Getriebe knarzt. Aber ich glaube, das kann man sich nicht oft genug sagen, dass es etwas, ein sehr, sehr großes Privileg ist und ein sehr, sehr, ja, eine privilegierte Lebenssituation, in der wir uns befinden. Diese Situation in Ruanda ist sehr, sehr schwer aushaltbar. Man kann auch nicht wirklich auf Distanz gehen dazu. Und dieser Wunsch, der dort gerade proklamiert wird, dass mit dem Generationenwechsel, 25 Jahre ist es her, 25 Jahre ist ungefähr eine Generation. Das heißt, jetzt ist das Trauma ein bisschen bewältigt. Ich glaube, in Deutschland wissen wir sehr gut,
dass... Wollte gerade sagen, hat Ihre eigene Geschichte Ihnen da geholfen? Also dieses Wissen auch darum, dass Versöhnung sehr viel Zeit braucht?
Ja, also zumindest kann man dann mit einer großen Skepsis diesem Wunsch, dass ein Trauma damit bewältigt ist, entgegensehen. Ich meine, das macht es ja auch nicht schöner. Aber ich glaube, dass die Schwere der Vergangenheit dort natürlich lange nicht nach 25 Jahren abgegolten ist oder bearbeitet ist oder wirklich aufgelöst ist in ein leichtes Zusammenleben, sondern das wird noch sehr, sehr lange anhalten.
Thema im Roman da ist, auch dass wir mit diesen europäischen Ideen, mit dieser europäischen Mentalität auf die afrikanische Realität stoßen. Sie schicken oder zeigen uns die eingereisten Entwicklungshelfer, die dann in diese Länder kommen, mit sehr viel Idealismus und wie sich das dann oft so in Zynismus auch, oder auch in Resignation verwandelt. Haben Sie da das Buch auch als so eine Geschichte der Enttäuschung geschrieben, aber im positiven Sinne, dass wir aufhören, uns zu täuschen?
Ja, das würde es eigentlich ganz gut treffen. Ich würde immer von Desillusionierung sprechen. Also ich glaube, ich will ja nicht sagen, so die UNO ist überflüssig, schaffen wir sie ab, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, dass wenn man sich zu sehr den Illusionen hingibt, wird man auch blind für einige Fehler, die unterlaufen und die passieren. Und bereitet eigentlich dem Zynismus nur noch einen größeren Boden. Diese kleine Bubble, in der Expats leben, ist ja auch etwas, was viel weiter gefasst die Heterogenität unserer Gegenwart beschreibt. Denn ja, dass dort der Swimmingpool violett gekachelt ist und man das Heineken-Bier gut gekühlt trinkt und ein paar Straßen weiter ist die Straße nicht mal befestigt, ist es ja nur die Distanz. Denn wenn wir hier in Frankfurt in einen Pool springen und Heineken-Bier dazu trinken, fragen wir uns auch nicht, ob das eigentlich in Ordnung ist. Es ist ja wirklich, es bringt einfach die unterschiedlichen Lebensrealitäten, Lebensmöglichkeiten und auch die Leichtigkeit, mit der man durch ein Leben gehen kann, wirklich sehr, sehr nah aneinander zusammen. Und das zeigt nicht den Zynismus der Menschen, sondern den Zynismus unserer Zeit, in der es dieses Gefälle gibt und in der dieses Gefälle immer wieder krachend aufeinander trifft.
Ich finde es spannend, wie Sie diese Fragen der politischen Sphäre auch auf das Persönliche übertragen. Also man hat das Gefühl, dass was die Mira als Hauptfigur in ihrem Roman politisch erlebt, wo sie sich vielleicht täuscht, wo sie sich vielleicht ändert, das färbt eben auch auf das Persönliche ab. Welche Rolle spielt da die Liebesgeschichte, die Sie in Ihre Romanhandlung so unglaublich geschickt einweben? Das ist eine Affäre, die Mira mit einem verheirateten Mann beginnt.
Diese Liebesbeziehung, die spiegelt natürlich vieles. Sie ist aber zum einen, Sie sprachen ja schon an, dass es eine sehr einsame Person ist, also eigentlich eine Nomadin, die durch die ganzen Länder reist und nirgendwo wirklich zu Hause ist. Und Milan, den sie aus ihrer Kindheit kennt, ist vielleicht der Versuch, diese Heimat, die sie verloren hat, zurückzubekommen und zurückzuerobern, also dort wieder angenommen zu werden. Es muss misslingen, also so viel kann ich, glaube ich, verraten. Und es geht aber, glaube ich, gar nicht darum, ob es gelingt oder misslingt, sondern die Frage, wie wir mit Trauer und Verlust umgehen und wie wir auch einen Verlust anerkennen, um daraus dann wieder weitergehen zu können und nicht in so einer Ohnmacht erstarrt zu bleiben und handlungsunfähig zu sein und eigentlich in einer verklärten Vorstellung davon, was eine Schutzzone wäre, in der wir es aushalten würden, sondern den Verlust anzuerkennen und auf eigenen Beinen zu stehen.
Ich finde es aber auch interessant, dass man sieht, wie Liebe da zum Kompromiss zum Teil wird und auch wie schwierig es schon ist, in einer Zweierbeziehung oder dann in dem Fall in einer Dreierbeziehung zueinander zu kommen, dass man dann einfach nochmal merkt, wie soll das auch mit Völkern so einfach gehen, wenn das quasi zwischen uns Menschen schon so schwierig ist.
Ja, und zwischen Menschen, die sich eigentlich nur Gutes wollen. Mhm. Es sind drei Menschen, die sich lieben gegenseitig oder die sich mal geliebt haben und die schon in dem kleinen Versuch, einander zu mögen, miterleben, dass man einander Leid zufügt. Mhm. Und genau das ist diese ganz kleine Ebene, diese Mikroebene, in der aus etwas eigentlich Schönem etwas sehr Trauriges, Schmerzhaftes wird und erwächst. Und natürlich genau die Fassade, die dann aufrechterhalten wird, die Frage, welche Kompromisse geht man ein, was lehnt man ab und wie weit geht man auch darin, sich selbst zu belügen und sich selbst etwas vorzuspielen, was lange nicht mehr der Realität entspricht, aber was vielleicht einfacher ist, als einzusehen, dass andere Entscheidungen, andere Kompromisse, andere Lebenswege nötig wären.
Also die Frage, wie man Ambivalenzen aushält, wie man Diplomatie betreibt, wie das oft auch scheitert, das ist Thema in ganz vielen Konjugationen in diesem Buch eben. Ich finde es von der Sprache ganz eindrucksvoll. Sie haben da ja mindestens 6 oder 7 Zeitebenen eingezogen. Und obwohl es bei den Vereinten Nationen spielt, ist es keine sachliche Sprache, sondern es ist unglaublich poetisch auch. Wieso war das für Sie der richtige Ton, als Sie gerungen haben mit der Frage, wie bringe ich das in den Stoff?
Naja, gerade, weil ich hätte ja auch ein Sachbuch darüber schreiben können, das hat mich interessiert. Und die Frage, wie wird dieses Thema literarisch, das Thema einer Institution oder die Geschichte einer Institution, es braucht zum einen Figuren, an denen man sehr nah mit denen man sehr nah zusammen durch diese Geschichte geht, aber auch die Sprache, die die verschiedenen heterogenen Elemente zusammenbringt. Die Sätze sind teilweise sehr lang, das heißt, von einem kleinen Detail kommen wir weg zu vielleicht historischen Überlegungen, weiter zu emotionalen Schwierigkeiten, um dann am Ende wieder zu dem Schatten, den das Detail wirft, zu kommen. Und das spiegelt für mich auf der Ebene des Satzbaus diese sehr verstreute, diese sehr zersprengte Welt, dieses sehr globale, in dem sich diese Figuren bewegen. Und dieser Institution wirklich auch ein poetisches Sprechen entgegenzusetzen. Denn eine Institution ist zwar immer sehr viel Papier, es ist sehr viel Ideal und auch sehr viel zerstörtes Ideal und es ist sehr viel Glas und Marmor, aber es sind auch immer die Menschen, die in diesen Institutionen sind. Und ich glaube auch sogar, ich habe im letzten Gedichtband einen Zyklus über Bürokratie geschrieben. Mhm. Auch die Formulare entbehren nicht einer gewissen Poetik, wenn man sie ernst nimmt.
Hier haben Sie ja so eine Abhandlung über das Zögern. Ich fände es echt schön, wenn wir dann mal kurz reinhören, damit Sie einen Eindruck bekommen, was das für eine Sprache ist.
Jetzt habe ich es gerade wieder verblättert, ja. Unsere Arbeit bestand aus Zögern. Aus Zögern in so vielen Abstufungen, dass man ihnen unterschiedliche Namen geben musste. Das entschiedene Zögern, das herausfordernde Zögern, das Zögern, weil man auf den Schachzug des Gegners wartet, das höfliche Zögern, das unentschiedene Zögern, das Zögern, um den Preis in die Höhe zu treiben und jenes Zögern, das den Preis in den Keller fallen lässt. Das Zögern aus Stolz und das Zögern aus Unsicherheit. Das hektische und das gelassene Zögern, das Zögern einer Kobra und das kreisende Zögern eines Habichts kurz vor dem Sturzflug. Es gab das illegitime Zögern und das, was sich als legitim zumindest behauptet. Und es gab das Zögern der Verliebten, das aber kam in unseren Verhandlungen selten vor.
Das ist wirklich schön. Also In der Sprache schreiben Sie dieses Buch. Es geht ganz viel um Zögern, es geht ganz viel um Scheitern. Sie erinnern nochmal die ganzen gescheiterten Missionen auch der Vereinten Nationen, Ruanda in erster Linie, aber auch Mira ist dann auch auf Zypern, da gibt es den Kalten Frieden, der eben nicht das Ergebnis gebracht hat, was man sich erwartet hat. Es gibt die vielen Missionen, wo man Unrecht vielleicht festgestellt hat, aber Schwierigkeiten hat zu sanktionieren. Das heißt, wenn man das liest, könnte man den Eindruck gewinnen, es ist alles sehr in der Sackgasse. Trotzdem sagen Sie, da gibt es das Potenzial weiterhin. Wo sehen Sie das Potenzial der Vereinten Nationen? Warum ist es so wichtig, dass wir weiter daran festhalten?
Naja, ganz einfach. Also Zypern ist ein gutes Beispiel. Zypern ist ein seit Jahrzehnten eingefrorener Konflikt, der ist nicht gelöst. Aber, und das sagt Mira ganz am Anfang, aber sie schießen nicht mehr so oft. Und ich glaube, das darf man wirklich nicht übersehen, dass wenn beispielsweise die Blauhelm-Soldaten, die auf Zypern stationiert sind, in der geteilten Stadt, bis heute geteilten Stadt Nikosia, wenn die abgezogen würden, wir wissen nicht, ob dieser Konflikt dann noch ein kalter Konflikt wäre oder ob es einfach sich wieder entladen würde auf die eine oder andere Weise. Momentan haben wir durch die Anspannung mit der Türkei umso mehr Grund, das zu befürchten, dass sich das sozusagen wieder anspannen würde und vielleicht tatsächlich zu Gewalt führen würde. Das heißt, ich glaube, das, was wir oft übersehen, ist der Moment, in dem nichts passiert, in dem alles so bleibt, wie es ist, in dem wir merken uns die Momente, in dem etwas eskaliert. Ich glaube aber, es ist auch wichtig zu sehen, dass diese ganzen Orte, wo etwas erstmal ruhig ist und beruhigt ist, dass die existieren, ist zum Teil Menschen und Institutionen zu verdanken. Und da sollten wir nicht so drüber hinweggehen, als wäre es selbstverständlich. Diese Vorstellung vom ewigen Frieden, der sich so von selbst einstellen würde, die halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und so schlimm es ist, dass wir so viele Konflikte und Krisen und Kriege haben, so sehr muss man eigentlich sagen, ja, aus den Fehlern lernen und mögt auf gar keinen Fall so etwas nochmal wiederholen. Aber wenn wir jetzt die Vereinten Nationen einstellen, ich glaube nicht, dass es derzeit Politiker in sehr, sehr gehobener Position gibt, die eine bessere Idee haben. Also die Nachfolgeorganisation, die von Erdogan, Bolsonaro und Trump gegründet wurde, die möchte ich ehrlich gesagt wirklich nicht erleben.
Wenn wir über Reformmöglichkeiten nachdenken, solcher großen Institutionen wie der UNO, welche Hoffnung setzen Sie da auf die Literatur? Da, also der Robert Menasse zum Beispiel mit seinem Roman Hauptstadt hat das gemacht, dass man guckt, kann man andere Erzählungen finden? Was glauben Sie, was die Literatur da kann?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Bei den Vereinten Nationen ist die EU ist natürlich noch viel mehr auch ein Bürgerprojekt. Es ist natürlich kein Bürgerprojekt, es ist eine Institution. Aber die europäischen Bürger sind näher dran. Die UNO ist wirklich eine multilaterale Institution, auf der jetzt nicht die Bürger von New York da einfach mal reinspazieren. Aber ich glaube, dass es immer wichtig ist, auch mit Sprache einen anderen Blick darauf zu werfen, Fragen zu stellen, Fragen vielleicht auch neu zu stellen. Es ist ja nicht so, dass die UNO intern völlig kritikblind ist. Das ist klar. Es ist aber zum Beispiel so eine Frage wie der Sicherheitsrat, der mit den ständigen Sitzen sehr, sehr ungerecht verteilt ist. Es sind alle nur auf der Nordhalbkugel die fünf Länder. Es sind große Mächte, es sind zwei europäische Mächte, die USA ist dabei. Und die Frage, wie kann man das umstrukturieren, ist eine, da wird sicherlich das Buch nichts dran ändern, aber zumindest die Frage, wie steht eigentlich die EU dazu, dass Frankreich einen einzelnen Sitz hat, Großbritannien einen einzelnen Sitz, oder wäre es nicht vielleicht mal an der Zeit, darüber nachzudenken, dass dieser Sitz ein europäischer wird? Welche Möglichkeiten gibt es, welches Angebot müsste auch überhaupt in Frankreich gemacht werden, denn irgendwie so ein Mitsitz zu beanspruchen, ist ja ein bisschen leichter, als von französischer Seite aus zu sagen, ja klar, geben wir auf. Also es gibt da einen gewissen...
Ja klar, wenn man sich jetzt allein Syrien anguckt und das Vetorecht, wie oft das da gebraucht wurde. Kofi Annan hatte ja mal vorgeschlagen, das Vetorecht der ständigen Mitglieder da außer Kraft zu setzen, wo es um Völkermord geht. Ich habe eben die Frage mit der Handlungsmöglichkeit der Literatur deshalb auch gestellt, weil Sie sich mit anderen Schriftstellern zusammengefunden haben, um an einem Projekt für Europa zu arbeiten. Das finde ich ganz spannend. Also die Idee, man könnte da auch neue positive Narrative entwickeln oder einfach unsere Fantasie noch mal stärker bemühen. Glauben Sie, dass sowas für die Vereinten Nationen auch spannend wäre?
Ich glaube auf jeden Fall, was immer unglaublich wichtig ist, ist einfach verschiedene Perspektiven zusammenzubringen. Und darum geht es uns auch ein bisschen in Arbeit an Europa, dass einfach man aus dieser professionellen Blindheit rauskommt. Und wenn nur Schriftsteller zusammensitzen, könnte es passieren, dass sie bei ein paar Punkten auch etwas blind werden. Deswegen, ich finde immer diese... Wenn Schriftsteller auf andere Lebensbereiche schauen als nur auf ihren eigenen, wenn Politiker andere Sprechweisen zulassen und ihr zuhören als nur die politische eingespielte Sprechweise, wenn Juristen neue Formen erstmal überhaupt kennenlernen, das ist immer extrem belebend und es führt ganz oft dazu, dass neue Ideen entstehen, die vorher, wenn man immer nur in dieser Box denkt, nicht möglich gewesen wären oder einfach irgendwie versandet wären. Deswegen, das ist etwas, ich weiß nicht, wie viel Literatur kann. Es ist auch eine Hoffnung, die in dem Buch drinsteht, aber es ist eine offene Frage, was schafft Erzählen? Ich glaube, was Erzählen erstmal schafft, ist, eine Stimme zu geben und diese Stimme hörbar zu machen. Und wenn das ein Beitrag ist der Literatur zu diesem großen Spiel der internationalen Politik, ist es vielleicht kein ganz so kleiner.
Und genau das leistet auf jeden Fall Ihr Buch. Stellt die großen Fragen und macht daraus auch noch große Literatur. Ganz herzlichen Dank, Nora Busson.
Dankeschön.